Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Schön auch, dass die den Weg auf sich genommen haben, die ganz kurz in Nacht hatten. Im Auffahrtslager oder sonst irgendjemand. Ich habe gesagt, es ist gar nicht selbstverständlich, also, dass doch irgendwie sich die Reihen noch ein bisschen gefüllt haben und es freut uns umso mehr. Und ich hoffe, ihr habt noch eine Restenergie in euch alle. Es ist nämlich heute eine Predigt, wo man doch ein bisschen etwas muss zulassen und aufnehmen. Aber wir probieren mal. Wir Menschen haben die Fähigkeit, unterscheiden zu können. Das ist eine gute Fähigkeit. Unsere Augen zum Beispiel können feinste Farbnuancen unterscheiden. Wirklich. Also wir können feinste Farbtönabweichungen von Augen erkennen, wenn unsere Augen gut mitmachen. Dann geht das. Das ist ganz erstaunlich. Oder unsere Nase kann aus einer Duftwolke raus einzelne Düfte rausschmecken. Das kann sie. Und wenn wir so ein bisschen trainieren, dann werden wir richtig gut in dem. Oder unsere Finger, wenn wir mit unseren Fingern über eine Oberfläche fahren, spüren wir Unebenheiten, die unser Auge aber nicht sehen würde. Also, wir können enorm gut unterscheiden mit unseren Sinn. Aber nicht nur unsere Sinn können gut unterscheiden. Ich glaube, unser ganzes Wesen ist fähig, zu unterscheiden. Wir erkennen, welche Gefühlslage zum Beispiel unser Gegenüber hat. Wir können es erkennen. Oder wir können auch problemlos zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. In den meisten Fällen. Und unterscheiden ist für uns Menschen wichtig. Wir könnten jetzt sagen, ja, das ist evolutionsbiologisch. Das ist ganz wichtig. Weißt, wenn du früher da bist, Pilzli sammeln, dann hast du schon wissen, darf ich den essen oder ist mein letzter Pilz. Also, muss man das wirklich, können unterscheiden. Und ich glaube, ja, wir haben das auch ein bisschen gelernt. Wir haben das trainiert. Mit dem Unterscheiden ist es aber wie mit so vielem in unserem Leben. Wir können es, aber wir machen es nicht immer. Das ist der freie Wille, he? Wir können es, aber wir machen es nicht immer. Und wenn wir richtig gut sein wollen, dann müssen wir es üben, dann müssen wir es trainieren. Also Leute, die ihre Sinn irgendwie brauchen, eben mit der Nase irgendwelche Düfte rausschmecken, die müssen das trainieren. Das ist Herztraining und dann können die Sachen schmecken, die wir nicht einmal erahnen. Also dann gibt es einen grossen Abstand, so, ob man trainiert ist oder nicht. Und ich gesagt, wir können es, aber wir machen es nicht immer. Und vielleicht gibt es darum Bereiche, wo man lieber, ja, so ein bisschen das Unterscheiden weglässt. Oder auf ein Minimum reduzieren. Mir ist aufgefallen, zum Beispiel, beim Bibellesen. Dort sind wir nicht immer so unterscheidungsfreudig. Also mit mir meine ich uns Christen und mich eingeschlossen. Schnell übernehmen wir mal einen Text, wo wir lesen, einfach so automatisch und ganz selbstverständlich auch für unser Leben. Oft dürfen wir das. Oft stellt es kein Problem dar. Aber ab und zu liegen wir damit voll daneben. Wenn wir so ganz unkritisch und ohne Unterscheiden uns diesen Text hingeben. Und wenn wir daneben liegen, dann kann das einmal nicht weiter schlimm sein. Muss ja nicht immer gerade alles Auswirkungen haben. Aber es kann einmal wirklich Folgen nach sich ziehen. In dem, was wir zum Beispiel eine falsche Vorstellung nachher haben, was Gottes Wort uns sagen will, oder auch ein falsches Gottesbild irgendwie in uns innen aufbauen, einfach auch, weil wir vielleicht einen Text so also ganz ohne zu unterscheiden, ganz unkritisch gelesen haben. Ich denke, gerade beim Bibellesen ist es wichtig, Unterscheiden, nicht wegzulassen, nicht abzuschalten, sondern die Fähigkeit wirklich auszuüben. Eben, wir können es machen, wir müssen nicht immer. Schön, wenn wir es hier wirklich auch machen. In der heutigen Predigt wollte ich hier an einem Punkt ein bisschen ansetzen. Ich habe letzten Sonntag darüber predigt, dass wir Nicht-Juden, ich gehe mal davon aus, die meisten drinnen sind Nicht-Juden, dass wir Nicht-Juden nur dank Jesus zu Gottes Volk, zu den Juden gehören. Wir sind hinzugefügt worden, dank Jesus. Und das Gute ist, in dieser Woche seither hat sich daran noch nichts geändert. Wir sind immer noch hinzugefügt. Wir sind ein Teil von Gottes Volk, dank Jesus Christus. Aber ich würde sagen, dass das alles, was für Israel geschrieben steht, auch für uns gilt in der Bibel. Das wäre auch gleich nicht ganz korrekt. Die Bibel unterscheidet klar zwischen Israel und der Gemeinde. Und es gibt wie oft zwei Erzählstränge durch die Bibel. Die gehen nebeneinander, aber einen unterschiedlichen Weg. Das Gute ist, sie führen hinten dann mal zusammen. Sie landen am gleichen Ort. Aber der Weg dorthin ist unterschiedlich und darum ist es gar nicht unerheblich, dass wir unterscheiden können, welchen Erzählstrang folgen wir jetzt, welchen lesen wir, wer ist da wirklich angesprochen. Ich finde, das lässt sich besonders schön an diesen zwei Bildern in der Bibel zeigen. Eines das Bild Frau von Gott, das ist Israel gemeint, und eines das Bild Brut vom Messias, Brut von Jesus. Also, da ist gemeint. Wir müssen uns diesen beiden Bilder irgendwie bewusst werden. Beim Lesen der Bibel. Sonst passiert es eben gerade da mega schnell, dass wir sagen, ah ja, genau, so, da gehören wir auch dazu, oder so. Oder es kann auch passieren, dass wir wirklich auf eine falsche Fährte kommen. Ja, unterscheiden ist gerade bei so Bildern wichtig. Sonst gibt es ein Durcheinander. Und ich möchte beide Bilder heute Morgen im Schnelldurchgang anschauen. Also ich mute euch das zu. Ich hoffe, es klappt. Man könnte hier natürlich wirklich sehr viele Predigten über sehr lange Zeiten verbrauchen. Aber mir ist wichtig, dass wir so eine gute Erstberührung haben, einen guten Erstkontakt. Und dass schon mal vieles klar wird, hoffe ich. Ich folge also mit dem, was ich sage, eigentlich im Arnold Fruchtenbaum und seinem Buch «Geheimnisse Gottes». Dort hat er ganz vieles davon niedergeschrieben. Stefan, der predigt auch noch gerne vom Fruchtenbaum. Das ist ja so ein Bekannter für euch, nehme ich an. Und das Gute ist eben, er kennt beide Welten. Er ist ein messianischer Jude. Er kennt beides. Wenn es darum geht, können genau zu unterscheiden, was ist jetzt, wo ist Israel gemeint und wo ist Gemeinde gemeint? Dann helfen uns so Leute, die natürlich einfach einen Erfahrungsschatz, einen kulturellen Schatz haben, mit dabei. Und darum folge ich ihm da auch ein bisschen. Genau. Ich hoffe, das hilft uns allen am Schluss. Wenn man so hört, das Bild Frau von Gott. Habt ihr das schon mal gehört, dass Gott eine Frau hat? Wer hat das schon mal gehört? So zögerlich vereinzelte. Also das ist jetzt nicht so ganz bekannt. Ich habe schon gedacht, Gott hat eine Frau, wo steht denn das? Und ich das erste Mal gehört habe, steht das wirklich in der Bibel? Gott hat eine Frau. Ja, es steht. Es steht aber ein bisschen auch zwischen den Zielen. Aber es steht. Und wenn wir gehen jetzt ein bisschen durch und schauen das an, und am Schluss werden wir beipflichten. Ja, es steht in der Bibel. Es steht wirklich drin. Und zwar gibt es so ein bisschen sechs Abschnitte in dieser Beziehung. Also wenn wir sagen, die Frau von Gott, dann ist ja da irgendwie eine Beziehung am Laufen und die Beziehung gliedert sich so in sechs Abschnitte. Das sind nicht alles Erfolgsabschnitte. Da hat es auch schwierige Abschnitte dabei. Und die schauen wir jetzt zusammen an. Damit ihr mir vielleicht heute Morgen ein bisschen besser folgen könnt, habe ich hinten drauf so eine Mini-Gliederung. Einfach dann hoffe ich, sind ihr ein bisschen sicherer, wo ich immer gerade bin. Der erste Abschnitt ist der Heiratsvertrag. Gott hat mit Israel am Berg Sinai einen Bund geschlossen. Und der Bund, wo Gott mit seinem Volk geschlossen hat, wird von den jüdischen Propheten also schon immer als Heiratsvertrag angeschaut. Kommen wir vielleicht jetzt nicht automatisch so drauf, wenn wir die Bibel lesen, aber für jüdische Propheten, jüdische Schriftgelehrte ist klar, da ist ein Heiratsvertrag. Der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und ebenso verhält es sich mit dem fünften Buch Mose. Wir nennen es zwar Deuteronomium, aber, also das heisst so viel wie Wiederholung des Gesetzes, aber eigentlich ist das fünfte Buch Mose ein uralter Heiratsvertrag. Es ist so aufgebaut. Also wirklich, man erkennt gerade das Muster da drin. Und so können wir zum Beispiel dann eben auch lesen, dass Gott einen Eifersüchtigen oder eifersüchtig über seine Frau Israel wachen tut. Einfach als Beispiel. 5. Mose 6, 14 und 15. Lauft nicht den Göttern euren Nachbarnvölker hinterher. Denn der Herr, euer Gott, der mitten unter euch wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott. Sonst wird sich sein Zorn gegen euch richten und euch vernichten. Gott warnt Israel vor Ehebruch. Seine Frau soll keine anderen Götter anbeten. Das wäre ein Ehebruch. So definiert es Gott auch. Ja, Gott warnt Israel wirklich schon davor, auch, dass er eifersüchtig ist. Und wenn Israel würde die Ehe brechen, dass sie es würde bereuen. Noch können wir es ja als Konjunktiv sagen. Aber wir ahnen schon, da steht noch mehr dahinter. Im Kapitel 7, eigentlich auch später, können wir dann auch lesen, wie Gott Israel erwählt hat. Und warum Gott Israel erwählt hat, ist noch vielleicht noch wichtig in einer Ehe. Dass man vielleicht auch gegenüber auch mal sagt, warum, dass man gern, verheiratet wäre. Das macht er da im Kapitel 7, Vers 6 bis 8. Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euer Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker. Sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharao, des Königs von Ägypten, befreit. Aufgrund von der Liebe Gottes zu dem kleinen Volk ist ein Bund zwischen Gott und Israel zustande gekommen. Der Bund ist der Heiratsvertrag, 5. Buch Mose. Und mit dem Bund, wo man aber eingeht, ist man dann auch zu etwas verpflichtet. Israel ist jetzt auch zu etwas verpflichtet. Wir sehen das noch, Vers 9 und 11, einfach wenn wir weiterlesen. Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Aber er bestraft und vernichtet diejenigen, die ihn hassen. Ja, wer ihn hasst, den bestraft er auf der Stelle. Befolgt deshalb die Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch heute gebe. Genau, der Bund ist ein Hochzeitsvertrag. Und dass das wirklich so gemeint ist, da gibt es noch eine Stelle aus Hesekiel, wo das auch ganz schön unterstrichen tut. Gerade noch eine Bibelstelle, Hesekiel 16, 8. Als ich wieder vorüberging und dich sah, da warst du so weit. Die Zeit der Liebe war für dich gekommen. Deshalb legte ich dir meinen Mantel um und bedeckte deine Nacktheit und schwor die Treue. Ich schloss einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du gehörtest mir. Der Bund am Sinai und Beziehung zwischen Israel und Gott wird vom Hesekiel da sinngemäss in den Zusammenhang von einer Hochzeitsnacht gestellt. Ja, das also mal zu dem ersten Abschnitt, zu dem Hochzeitsvertrag zwischen Gott und Israel. Es gibt einen nächsten Abschnitt. Weil leider ist in dieser Ehe nicht so gut gelaufen. Es ist jetzt eben kein Märchen. Was heisst, sie lebten bis an ihr Ende glücklich. Oder noch nicht, vielleicht. Aber zwischenzeitlich gibt es da ein Tief. Ja, Gott hat seine Brut oft davon gewarnt. Wirklich oft. Sie soll keinen Ehebruch begehen und keine fremden Götter anbeten. Aber Israel hat es gleich gemacht. Und sie ist nicht bei einem Seitensprung geblieben, sondern Israel hat so oft Gott betrogen, dass man am Schluss sogar Wörter wie Hurerei können lesen. Also es ist nicht irgendwie mal ein Ausrutscher, sondern Israel hat es immer und immer und immer wieder gemacht. Und damit ist der Heiratsvertrag nichtig geworden. Beim Jeremia können wir das dann auch nachlesen, dass das Problem nicht beim Ehemann gelegen ist. Nein, es steht, Gott sei ein guter Ehemann gewesen. Das Problem sei bei der Ehefrau, bei Israel oder einfach beim Mensch gelegen. Der Mensch hat nicht können Gott treu halten. Er ist immer wieder ausgewichen auf andere Götter. Ja, man kann eigentlich festhalten, Israel hat einen gewaltigen Segen von dem Bund, von dem Ehevertrag erhalten. Man muss das verheißene Land denken, wo Gott sie hingeführt hat. Aber Israel hat sich immer wieder, wenn man so will, von dem Ehemann abgewendet. Und so ist es gekommen, wie es musste. Der nächste Punkt ist Trennung. Gott hat sich getrennt von Israel. Wir reden noch nicht von Scheidung. Aber zu dieser Zeit, wo der Prophet Jesaja gelebt hat, hat sich Gott getrennt von seinem Volk. Es war noch eine Trennung mit Hoffnung. Gott hat immer noch gehofft, dass seine Frau wieder umkehren würde, wieder zurückkommen würde. Und in dieser Phase der Trennung ist aber bereits etwas passiert. Gott hat seine Segnungen für sein Volk zurückgenommen oder aufgehört, weiterhin sie zu segnen. All die Segnungen, die wir im 5. Buch Mose lesen könnten, sind jetzt weggefallen. Und so sind die beiden etwa 100 Jahre getrennt gsi. Die Segnungen sind nicht mehr übers Volk gekommen. Das war die Zeit, in der sie viel angegriffen worden sind, eigentlich alle Kriege immer verloren haben, verschleppt worden sind. Also es hat Auswirkungen gehabt, die Segnungen nicht mehr zu haben. Und man konnte hoffen, dass sie sich entscheiden, zurückzukommen zu Gott. Aber sie haben es nicht gemacht. Und es ist das passiert, was passieren musste. Die Scheidung ist gekommen zwischen diesen beiden. Und wenn ein Ehemann damals, nach dem jüdischen Verständnis, sich von seiner Frau scheiden lassen wollte, musste er einen Brief schreiben, einen Scheidebrief. Das ist beschrieben im 5. Mose 24,1. Und den hat er dann ausgehändigt, seiner Frau. Und damit ist die Scheidung vollzogen gewesen. Und zu den Scheidurkunden lesen wir auch in der Bibel, wo er sich geschieden hat, Gott von Israel. Und zwar finden wir das bei Jeremia 3, 6 bis 10. Hast du gesehen, was das treulose Israel tat? Wie eine Frau, die Ehebruch begeht, hat Israel auf jedem Hügel, unter jedem grünen Baum andere Götter angebetet. Ich hoffe, dass es danach zu mir zurückkehren würde. Aber es kam nicht. Und seine treulose Schwester Juda hat alles mit angesehen, ohne daraus zu lernen. Sie wurde Zeugin, wie ich Israel wegen seines Ehebruchs die Scheidungsurkunde gab und fortjagte. Doch davon ließ sie sich nicht abschrecken. Sie hat mich genauso verlassen und ist ebenfalls zur Hure geworden. Mit ihrer lockeren Lebensweise, indem sie Götzen aus Holz und Stein anbetete, hat sie das ganze Land unrein gemacht. Da drin erfahren wir jetzt auch, dass es zu einer Trennung gekommen ist, dass das Reich, das Volk Israel, ist zerfallen in zwei Teile. In ein Nordreich, 10 Stämme haben zu dem gehört, und in ein Südreich, Juda genannt, wo 2 Stämme dazu gehört haben. Aber schlussendlich erfahren wir hier auch, dass alle 12 Stämme von Gott abgefallen sind und die Scheidung betrifft wie das ganze Volk. Auch wenn es da zeitlich noch nacheinander stattgefunden hat. Zuerst ist das Nordreich massiv von Gott abgefallen, aber schlussendlich eben ganz Israel. Und in dem 5. Mose ist es aber auch schon gestanden, in dem ursprünglichen Heiratsvertrag, dass Gott Israel bestrafen muss, wenn Israel Jahwe als Ehefrau untreu wird. Das hat mit dazugehört zu dem Heiratsvertrag. Und nachdem jetzt die Scheidungsurkunde überreicht worden ist, folgt eine lange Zeit der Bestrafung für das Volk Israel. Gott liebt Israel immer noch. Das ist ganz wichtig. Zum einen bestraft er Israel, aber zum anderen ruft er sie immer wieder zur Umkehr. Bis zum heutigen Tag befindet sich Israel aber in dieser fünften Abschnitt von der Beziehung zu Gott. Doch es ist nicht hoffnungslos. Der Jeremia hat schon prophezeit, dass es einen neuen Bund wird geben. Er hat geschrieben, Jeremia 31,31, es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Und das entspricht, oder der neue Bund entspricht in vielerlei Hinsicht wieder in einem Heiratsvertrag. Also man könnte sagen, es findet eine Wiederverheiratung statt. Und es steht auch, der Segen von Gott wird wieder hergestellt werden. Gott wird sein Volk wieder im Vollen segnen. Das sind so die 6 Phasen von der Beziehung zwischen Israel und Gott, oder zwischen Gott und Israel. Und eben zur Zeit sind wir in der 5. Phase, also im nicht einfachen. Aber es gibt schöne Aussichten. Israel wird wieder mit Gott vereint sein. Gott wird wieder mit Israel vereint sein und sie werden die Segnungen wieder erhalten. Und wenn man das jetzt so im Schnellzugtempo, wir sind jetzt wirklich sehr schnell drüber, anschaut, dann könnte man auch schnell den Eindruck bekommen, dass Gott sehr eifersüchtig reagiert hat und sehr nachtragend ist. Eine so eine lange Zeit von der Bestrafung, eine so eine harte Bestrafung. Ich würde sagen, das ständige Hoffen und Buhlen um seine Brut, weit über die Scheidung raus, das zeigt eher das Bild von einem liebenden Gott. Wenn wir Menschen uns scheiden, dann wird es von Anfang an schon meistens sehr wüst. Und es bleibt eigentlich kein Hoffen und kein Buhlen. Und Gott hofft, liebt seine Brut immer noch und wartet sehnlichst darauf, dass da ein Umkehren passiert. Ich glaube, wir dürfen schon festhalten, wir sehen in dieser Geschichte einfach auch, dass wir es wirklich mit einem liebenden Gott zu tun haben. Also, das ist ja so im Schnellzugstempo das eine Bild. Die Frau von Gott oder die Ehefrau von Gott. Ich möchte aber jetzt unbedingt auch noch das andere Bild anschauen mit uns. Das Bild zu der Brut. Das ist, jetzt haben wir es mit einem völlig anderen Bild zu tun. Und wenn man aber so die Bibel liest, könnte man schnell denken, ja, das geht irgendwie ums Gleiche. Und wenn man aber das Gefühl hat, das Bild im Alten Testament sei das Gleiche wie das Bild im Neuen, das hat irgendwie miteinander zu tun, dann merkt man auch, oh, die widersprechen sich, die beiden Bilder. Und ja, das ist natürlich schlecht, wenn man das Gefühl hat, die Bibel widerspricht sich, es geht gar nicht mehr auf, es macht gar keinen Sinn. Und der Trick ist wirklich, dass wir anerkennen, es sind 2 unterschiedliche Bilder. Dann sind die Widersprüche weg, dann geht es auf, dann klappt alles. Um das Bild von der Gemeinde als Brut besser verstehen zu können, müssen wir zuerst einmal wissen, wie denn das jüdische Hochzeitssystem funktioniert hat. Weil wir heiraten heute anders, als damals heiraten verstanden worden ist. Damals hat das Heiraten so wie aus 4 Phasen bestanden. Und die können wir alle jetzt auch in Bezug auf die Gemeinde, wenn wir sagen, Brut von Jesus, das ist gemeint. Also das, die 4 Phasen können wir alle auch jetzt in der Gemeinde innen erkennen. Die erste Phase, der erste Abschnitt, dort hat der Vater vom Bräutigam die Vereinbarung bezüglich von der Brut, also wer Brut wird, für seinen Sohn getroffen. Und er hat auch schon einen vereinbarten Brutpreis gezahlt. Und in dieser Phase haben die Kinder, die dann später miteinander heiraten noch sehr klein können sein. Also es konnte Jahrzehnte vor der eigentlichen Hochzeit schon passieren, der erste Schritt. Aber es ist im jüdischen System immer im Minimum ein Jahr vor der eigentlichen Hochzeit passiert. Also man hat so ein bisschen definierten Zeitraum. Und der Brutpreis im Fall der Gemeinde, ich finde, der ist klar. Es ist das Blut vom Messias. Das ist der abgemachte Brutpreis für die Gemeinde. Das können wir auch in Epheser 5 so nachlesen. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört. Sie, die Braut, oder sie, die Gemeinde. Das ist der Brutpreis von dem ersten, von der ersten Phase von dieser Hochzeit. Und ja, da wissen wir, dass schon passiert. Das ist schon ein Zeitchen her. Also, es scheint, dass der erste Schritt mehr als ein paar Jahrzehnte vor dem nächsten Schritt auseinander ist. Aber das ist schon passiert. Das heisst, wir haben eigentlich noch 3 Abschnitte vor uns. Und das ist jetzt sicher spannend für uns, ein bisschen zu wissen, ja, was passiert denn noch? Wenn die Gemeinde Brut ist und wir ein Teil der Gemeinde, dann müssen wir eigentlich neugierig sein drauf. Was passiert denn noch? Was erwartet uns? Dürfen wir uns auf das freuen? Müssen wir ängstlich sein? Es ist wichtig, dass wir das ein bisschen wissen. Der nächste Schritt im jüdischen Verständnis von der Hochzeit war, dass der Bräutigam die Brut abholen ist. Der Bräutigam hat die Brut in ein Heime geführt. Er ist sie abholen und hat sie zu sich heim geführt. Also nicht ins ältere Haus, sondern er hat eine neue Wohnung, ein neues Haus gemacht. Und dorthin hat er sie geführt. Und spannend ist noch, dass es im jüdischen Verständnis immer der Vater vom Bräutigam war, der gesagt hat, wenn der Zeitpunkt kommt. Und das finden wir natürlich eins zu eins, auch so bei der Gemeinde. Der Vater wird sagen, wenn der Zeitpunkt wird kommen, dass Jesus seine Brut holen und heimführt. Es gibt eine Bedingung. Die zweite Phase kann erst dann anfangen, wenn der Bräutigam auch einen Wohnort für seine Zukunft bereitet hat. Erst dann kann der Vater sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und mir ist da natürlich gerade die Stelle von Jesus eingefallen, wo er in Johannes 14,2 sagt, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Jesus ist vorausgegangen. Der Platz wird vorbereitet und dann wird der Vater den Zeitpunkt der Abholung bestimmen. Und die Abholung der Brut, die nennen wir ja nicht Abholung von der Brut. Da haben wir ein anderes Wort. Gemeint wird entrückt werden. Das ist eigentlich das Wort, das wir brauchen. Aber es ist gut, dass wir zu wissen, das ist das gemeint. Dann wird die Brut als gemeint abgeholt. Dann bei der Entrückung. Und die Entrückung, die ist wahrscheinlich knapp bevor die Trübsalzeit anfängt. Ich sage wahrscheinlich, weil es auch Theologen gibt, die sagen, sie ist in der Mitte, nach 3,5 Jahren. Ich bin dafür, dass es am Anfang ist. Ich hoffe das ganz stark. Und ich werde daran glauben. Aber ich sage wahrscheinlich. Dann wird die Entrückung stattfinden. Und dann, wenn der Bräutigam seine Brut abgeholt hat, dann könnte es losgehen mit der Heiratszeremonie. Und bei uns ist es ja so, wenn bei uns jemand heiratet, kann man sagen, zu der Trauung in der Kirche, dort laden wir ein, wenn man auch immer so kennt. Also dort werden auch so die ganz unliebsamen Verwandten mit eingeladen, oder? Dort schöpfen wir zum Vollen und es macht auch nichts, wenn noch Leute dazukommen, die gar nicht eingeladen sind. Das ist alles okay. Und dann, nachdem geht man zu oben irgendwie essen, also die speist man noch ein bisschen mit Apro ab, und dann geht man essen und dort tut man aber genau auswählen, wer eingeladen ist. Und der Kreis wird kleiner. Ich finde, so wird ungefähr da in der Schweiz und in vielen anderen Ländern geheiratet. Da ist es gerade anders. Jüdische Hochzeiten sind genau andersrum. Man könnte sagen, in Kirche werden nur wenige eingeladen, handverlesen, ganz genau ausgewählt. Und dann zum Fest. Das Fest, das im jüdischen Verständnis 7 Tage geht, also ich finde, das darf sich Fest nennen, Dort sind Massen und Scharen eingeladen. Das ist genau andersrum, als wir es kennen. Und da jetzt im Zusammenhang von der Gemeinde macht das Sinn, dass es andersrum ist, als wir es kennen. Also quasi beim Trauakt, dort werden wenige teilnehmen. Und zwar nur die, die zu dem Zeitpunkt im Himmel sind. Werden bei dem Trauakt zwischen Jesus und der Gemeinde, seiner Brut, teilnehmen. Die alttestamentlichen Heiligen, die werden erst zusammen mit den Heiligen von der Trübsalzeit, also denen, die dann zum Glauben kommen und um ihres Glaubenswillen sterben müssen, nach dem zweiten Wiederkommen von Jesus auferweckt werden. Quasi pünktlich aufs grosse Hochzeitsfest kommen die dann alle dazu. Über die Heiratszeremonie lesen wir in der Offenbarung 19, 6-7. Dann hörte ich wieder etwas, das wie das Rufen einer riesigen Menschenmenge oder das Rauschen mächtiger Meereswellen oder das Krachen lauter Donnerschläge klang. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, herrscht. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Und in der anderen Übersetzung, in der Schlachterübersetzung heißt es, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Und das deutet eben darauf hin, dass der Trauakt kurz vor dem zweiten Wiederkommen passieren wird. Ich versuche das eigentlich zusammenzufassen, dass wir den richtigen Zeitablauf haben. Vor der Trübsalzeit, wahrscheinlich vorne, wird Jesus die Gemeinde entrücken, heimholen, Brut so zu sich holen, weil die Wohnung dann bereitet ist. Und bei dem Trauakt selber werden alle im Himmel anwesend sein, oder alle die, die im Himmel sind, werden anwesend sein. Und das findet wahrscheinlich dann kurz vor dem zweiten Wiederkommen von Jesus statt, also genau am Ende von dieser Trübsalszeit. Und dann, nach dem zweiten Kommen, gibt's dann das grosse Hochzeitsfest. Das grosse, grosse Hochzeitsfest. Und dort sind alle alttestamentlichen Heiligen dabei. All die, die in der Trübsalszeit ihr Leben haben müssen, für ihren Glauben werden dabei sein. Und es ist sogar wahrscheinlich, dass der Start vom tausendjährigen Reich, der dann losbricht, eben das Hochzeitsfest wird sein. Also dort passiert dann gerade ganz viel Schönes. Ein Hochzeitsfest. Ein Start vom tausendjährigen Reich. Das tausendjährige Reich steht dafür, dass die Herrschaft von Jesus nicht nur über den Himmel ist, sondern dann auch über die Erde. Die ganze Erde wird unter der Herrschaft von Jesus sein. Und die Gemeinde, die Brut, wird dürfen mitreagieren. Also da passiert so viel Schönes. Wunderbar. Wir lesen hier dazu Offenbarung 19,9. Und der Engel sagt, schreib auf, glücklich sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügt hinzu, das sind Gottes Worte, die wahr und zuverlässig sind. Glücklich sind diejenigen, glücklich sind er, wenn er euch das Leben Jesus übergeben habt und wenn er dann zu dem Hochzeitsmahl eingeladen sind. Glücklich sind er. Oder ihr könnt sagen, sind glücklich, dass er eingeladen sind. Und mit dem Hochzeitsfest sind dann alle vier Abschnitte abgeschlossen, die dem jüdischen Hochzeit entsprechen. Und das nimmt auch so die Bibel auf. Es ist dann abgeschlossen. In der Offenbarung 21, vielleicht lasst uns noch weiter vorne schauen, steht dann, oder ist die Rede von der Frau vom Lamm. Komm mit mir, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Das ist jetzt die Frau. Das Hochzeit ist vollzogen. Die Heirat ist vollzogen. Es ist die Frau. Ich weiss, dass ich euch jetzt doch einiges zugemutet habe, so im Schnellzugstempo, bei einer guten Wärme in dem Raum. Aber ab und zu darf das, glaube ich, mal so sein. Und ich wünsche mir, dass durch so einen Predigt auch so ein bisschen unser Hunger wachsen tut auf das Wort Gottes. Ich meine, es ist der Hammer, was wir da daraus herausnehmen können, wenn wir wirklich eintauchen. Es macht so viel Freude. Und es klärt so viel, wo wir vielleicht so diffus gar nicht recht wissen, was noch auf uns zukommt. Und es fördert auch das ganze Verständnis. Ich glaube, wir können wirklich das Wort besser verstehen, wenn wir von Zeit zu Zeit immer wieder so eintauchen. Und das muss ja nicht nur hier im Gottesdienst passieren. Das darf sonst in Kleingruppen, daheim, in der Familie oder irgendwo privat, für sich persönlich passieren. Ich finde einfach, wer die Bibel lesen und verstehen will, der muss ganz in sie eintauchen. Nur so schnell, schnell geht leider nicht. Jeden Tag so ein bisschen einen Losungsvers lesen. Das kann zur Verbauung sehr gut sein. Aber zum Verständnis vom Wort Gottes ist es wirklich zu wenig. Und ich wünsche mir wirklich, dass so Sachen Freude mögen stärken auf das, wo wir kommen, auf das Hochzeitsfest, auf die Herrschaft Jesu auf dieser Welt. Aber auch, dass es uns ein bisschen kützelt und wir unsere Bibel noch mehr in die Hand nehmen und noch mehr ein bisschen anfangen zu graben, was wir da rausnehmen können. Ich bete mit uns. Ja, himmlischer Vater, ich finde es zwei ganz starke Bilder, wo du da uns mit auf den Weg gibst. Bilder, wo wir wirklich etwas damit anfangen können. Wie die Beziehung zwischen dir und deinem Volk laufen tut. Wie du treu forderst, wie du eifersüchtig bist, wenn dein Volk sich anderen Göttern zuwendet. Und auch für uns als Gemeinde, wie wir uns dürfen freuen auf den Bräutigam. Und uns dürfen freuen auf die Wohnung, die er vorbereitet. Wie wir uns dürfen freuen auf das Fest, auf den Hochzeitsakt, auf die Herrschaft über die ganze Welt von dir. Und ich bitte dich wirklich, dass sich die Freude in uns innen darf ausbreiten. Dass wir nicht Angst haben, wenn wir an die Zukunft denken, sondern dass wir dürfen erfreut sein. Dass wir dürfen vorfreudig sein. Und dass wir die Freude teilen wollen mit anderen Menschen. Dass wir weiter erzählen wollen, was uns denn so freut. Was wir für eine gute Zukunft haben. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich auch, dass du uns allen, jedem Einzelnen drinnen, einfach auch helfen tust beim Bibellesen, beim persönlichen Bibelstudium. Und führ du uns immer wieder zu so Edelsteinen, zu grossen Geschichten, wo wir einfach staunen dürfen, was da für Zusammenhänge drinnen sind. Was sich da alles drinnen verstecken tut in deinem Wort. Ja, ich danke dir dafür. Amen.